Es ist Alman-Alman-Arabica-Zeit. Und wir sind wieder hier zu einer neuen, aufgebrühten, heiß abgefüllten, tatsächlich täglich abgemischt, also nicht täglich, wöchentlich zubereiteten, oh mein Gott, wir sind wie das Billigprodukt beim Bäcker, das so eine Woche rumliegt. Wir sind wie dieses Brot.
Nee.
Das sich wirklich außerordentlich lange hält. Und ich bin nicht allein, ich bin nicht das einzige Brot hier. Ich habe Karl mit dabei, das andere Brot.
Wir sind
nicht
dieses Brot. Wir sind dieses, das Lemon Cheesecake Croissant, das im Lidl Ausback-Bereich liegt.
Oh.
Frisch.
Nee, wir sind.
Und du gehst rein nicht, und denkst, nee. Und du erwartest nicht viel und dann ist es noch warm.
So ein Ding. Nee, das sind wir nicht. Wir sind dieser alte Käse, der immer von dieser einen Edeka Kühlwarenassistentin wird immer kontrolliert und wenn da am Rand irgendwo Schimmel ist, dann wird das abgeschnitten.
Aber ich bin doch kein Käse, ich bin doch vegan, Stay, hast du das vergessen? Oh,
ja, ist mir scheißegal, du bist jetzt in diesem Szenario mal der Käse.
In diesem Szenario bin ich mal der Käse.
In diesem Szenario musst du da einfach jetzt durch, da musst du dich, du streamst doch eh nicht, du musst dich mit der Scheiße doch nicht rechtfertigen, Karl.
Ja, das stimmt.
Du musst dich doch gar nicht mehr, du hast doch überhaupt keine Probleme gerade.
Das stimmt.
Dein Leben, dein Leben ist gerade chillen, du machst gerade Bürgergeldsimulator.
Das stimmt und ist gut.
Oh Gott.
Es ist sehr gut.
Ich entschuldige mich dafür, ich möchte mich direkt entschuldigen. Ich muss mich direkt entschuldigen, weil ich weiß, wie beschissen es unter Bürgergeld ist. Deswegen, ich habe jetzt hier gerade so einen Friedrich-Merz-Witz gemacht und ich möchte mich direkt dafür entschuldigen. Ich weiß, Comedy, man darf heute nichts mehr sagen, aber das ist eine Entschuldigung wert, ey. Da muss man wirklich sagen, nee.
Aber ich finde, Witze über Bürgergeldempfängerinnen gehört auch dazu. Wir sind beides Männer im fortgeschrittenen, aber noch guten Alter, weiß und im CDU-fähigen Alter. Da darf man auch über Bürgergeldempfänger
weiß.
Lachen.
Weiß
ist wichtig. Weiß ist hier sehr, sehr wichtig.
Oh mein Gott, das klingt wie eine sehr unangenehme, sehr, 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 sehr unangenehme Sache, die man so nicht sagen sollte. Wie ist das Wertebefinden bei dir? Du hast mir gerade schon gesagt, eher schlecht. Aber ich habe dir gesagt, hör mal auf, dass es dir schlecht geht. Ich habe den Barney Stinson gemacht gerade.
Ja.
Ich habe gesagt, du solltest aufhören, dass es dir schlecht geht und dann einfach anfangen, damit es dir wieder gut geht. Weißt du, sowas.
Ja, ja. Zieh doch mal einen Anzug an und geh mal feiern, hast du gesagt. Ich habe ja eigentlich eine Grundregel und zwar watch no YouTube-Videos with political content. Das so, ich glaube, ist auch sehr gut gewesen, gerade in der letzten Woche.
Was? Alter, du hast eine YouTube-Political-Regel?
Ja.
Das ist ja krass.
Ja, und ich habe die gebrochen, tatsächlich. Weil du ein Live-Interview geführt hast. Und,
oh, ja.
Das habe ich mir angeguckt zusammen mit Isa.
Ah, ja. Ja. Schön.
Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
Weiß ich nicht. Also erstmal, es war, ich bin nicht zufrieden, das ist das Oberste.
Ja.
Ich bin nicht zufrieden, aber an sich war es sehr nett. Ich habe ja mit der Banaschak schon zweimal gesprochen, jetzt das dritte Mal. Und ich finde den eigentlich sehr sympathisch. Das ist ein junger, kecker, aufgeweckter Mensch.
Ja.
Das kann ich sagen, weil ich älter bin als er. So, also legit.
Wirklich?
Wie alt ist der? Viel älter, holy shit. Der ist 89 geboren. Der ist 89 geboren.
Ich bin ja älter als Felix, wie heißt er? Felix? Heißt der Felix? Ja, ne?
Felix Banaschak. Also der ist auf jeden Fall ist ein sehr sympathischer Mensch. Also wirklich, ist, kann ich nicht anders sagen, will ich auch gar nicht anders sagen. Und da habe ich mich mit ihm persönlich unterhalten und ich habe gedacht, das wird eher so ein, weißt du, es ist ja immer ein Unterschied, wenn ich in meinem kecking Stream sitze und dann hinter einem Bildschirm einen lustigen Spruch mache. Aber ich darf feststellen, es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, nicht auch persönlich vollkommen reinzugehen.
Ja.
Also habe ich keinen großen Unterschied gemerkt. Ich war nicht wirklich aufgeregt. Ich habe mich eher gefreut. Muss auch sagen, Lutherstadt-Wittenberg, es hat eine richtig schöne Innenstadt, ne, muss ich sagen. Hat mich auch überrascht, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Lutherstadt-Wittenberg nicht zerbombt wurde. So, deswegen, Lutherstadt-Wittenberg war wirtschaftlich nicht relevant genug und militärisch, dass man das hätte zerbomben müssen.
Shoutout an Winston Churchill an der Stelle, ne?
Shoutout an Winston Churchill in dem Moment.
Hätte auch Lutherstadt erwischen können. Also es ist ja egal, ob das militärisch relevant gewesen ist. Ne?
Ja,
Dresden war
ja jetzt auch nicht
militärisch relevant.
Nee, aber Dresden hat die ein oder andere Fliegerbombe für Lutherstadt-Wittenberg getankt, Alter.
Ja.
Also da
wir dürfen
muss man
nicht
sagen,
zu viele Witze machen über Dresden, ansonsten haben wir nächste Woche Protestmarsch.
Ja, das ist mir scheißegal.
Haben wir einen zweiten Gedenkmarsch zu den Bombenangriffen auf Dresden.
Ja, das sollen die sollen ihre Gedenkmärsche machen, das ist mir noch latte. Also die Lutherstadt Wittenberg war sehr, sehr schön. Ne? Es ist allerdings kommt man nicht so einfach nach Lutherstadt Wittenberg. Es ist also alles irgendwie Bundesstraße drum und dann fährt man durch viele Kackdörfer und so. Das ist also, tut mir leid für alle, die in den Kackdörfern um Lutherstadt Wittenberg wohnen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss, es war aber gut. Es war aber sehr schön. Das sind auch super nette Leute, ne? Die Grüße gehen raus an Stevie, der da unser Kontakt ist, einfach wirklich super stabil. Alle, die da drum operiert haben, so, das sind einfach so engagierte Leute einfach, ja. Also das sind einfach, man merkt das wirklich, die sind da auch dabei, weil sie da Bock drauf haben. Stevie ist der Typ, der auch mit einem Team für Robert Habeck diesen Wahlkampf gemacht hat, und der erzählt immer ein bisschen was davon, dass die halt einfach 3 Monate lang einfach nur on the road waren. Ja. Also so richtig crazy und so viel Überstunden aufgebaut haben, dass die immer noch am Abbauen sind. Stevie hatte irgendwie gefühlt 4 Wochen Urlaub danach. Mhm. Also das war wirklich krass. Aber das Interview selber hat mir auch, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht, aber ich bin nicht zufrieden. Das Einzige, also das wirklich größte Problem war, mir wurde, und das ist auch der Grund, warum ich es ehrlich gesagt wahrgenommen habe, ne? Ja. Mir wurde gesagt, hey, Stay, kannst du, wenn wir das da machen können, dann hast du Open End. Also dann ist keine Rahmen, dann gibt's keinen Limit hinten. Das war der Aufhänger. Und ich so, okay, dafür würde ich vielleicht sogar kommen. Weißt du?
Ja, ja.
Dafür würde ich vielleicht sogar kommen. Und hat sich rausgestellt, ist nicht so gewesen. Und das hat mich ein bisschen abgefuckt, weil ich hatte wieder nur eine Stunde und ein paar zerquetschte Zeit. Und das hat mich dann geärgert einfach. Weil ich habe so viele Themen mitgebracht und ich konnte wieder nicht alles abarbeiten. Und ich will doch einfach nur mal eine konkrete Ansage von so Politikern hören einfach.
Ja, wirst du aber nicht so schwer sein. Ja, wirst du aber nicht, also kriegst du nicht, ne? Ist ja unmöglich. Ich fand dich als Interviewer sehr akzeptabel. Also ich würde sagen, auf meiner Liste der Interviewer, die diese Lügner dran kriegen, bist du auf jeden Fall weit vor Anne Will, also sehr weit vor Anne Will.
Sehr gut, danke.
Und du vielleicht kannst du dir vorstellen, welche Stelle mir am meisten auf den Sack gegangen ist. Ja. Also es gibt eine Aussage, da wäre ich ihm wahrscheinlich in persona an Hals gesprungen.
Ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich bin auch echt überhaupt nicht zufrieden mit den Aussagen zu Gaza. Und also ich habe ihn wirklich, das weißt du, was ich mir dachte? Ich dachte, okay, ich hole ihn ab, ich gebe ihm einfach einen Volley.
Du hast ihm sogar den Both Sides Volley gegeben.
Ich gebe ihm einen Volley, nämlich einen gewünschten Volley, den ich ihm geben wollte, war, ich habe von Gefühlen gesprochen und habe ihm gesagt, ich finde, die Leute sollten mehr Politik machen nach Gefühlen und weniger nach diesen, oh ja, also faktisch gesehen. So, weißt du, so mehr so nach Gefühlen. So, du musst die Gefühle der Leute mit einfangen. Und der Volley war an der Stelle zu sagen, hör einfach in die Leute rein und arbeite dann mit den Gefühlen und den Positionen, die du hast. Und das Gefühl wäre gewesen, klar zu sagen, ey, die Positionen sind klar, im Gaza passiert hier gerade ein Völkermord. So, du musst nicht mal das Wort Genozid sagen, wenn es dir nicht gefällt. Du kannst Völkermord sagen.
Ja.
An der Stelle, und ich habe ihm das schon so ein bisschen gegeben, aber er hat's nicht nehmen wollen. Er hat den Ball nicht genommen. Er hat ihn, und dann hat er angefangen, juristisch Wortklauberei zu betreiben oder beziehungsweise zu sagen, ja, aber ich bin ja kein Jurist. Also, Bruder, dann hör den Juristen zu und dann wiederhol einfach, was sie sagen. Ja. Was ist mit dir?
Ja, ja.
Also, das hat mir auch wirklich nicht so gepasst. Und dann hat mir halt auch noch nicht gepasst, dass ich so wenig Zeit hatte. Und dann war die Kombination daraus. Deswegen habe ich ja am Ende des Videos auch noch aufgenommen, ey, Leute, ey, ich hätte gern so viel mehr gesagt, ne? Die Relativierung mit der Aussage des Sudans beispielsweise, das passt mir gar nicht, Alter.
Ja, das war übrigens die Aussage, Alter, wo ich ihm an den Hals gesprungen wäre, als er gesagt hat,
das geht gar nicht.
Dass die, also ich, um das, falls ihr es nicht gesehen habt, bitte schaut euch das an, ist wirklich ist sehr enttarnend. Ich fand Stay erfrischend ehrlich in der Fragestellung, und du hast aufgrund dieser ehrlichen Fragestellung hast du bemerken können, es tut mir, ich bin da jetzt wirklich sehr, sehr, sehr offen, ne? Also wenn du, Felix ist wirklich wahrscheinlich ein netter Kerl und so, ne? Es mag alles sein. aber ich muss da einfach mal ehrliches Feedback geben. Man, aufgrund dieser offenen Fragestellung, dieser sehr ehrlichen Fragestellung, hast du gemerkt, dass da einfach sehr viel Programmatik dahinter steckt und sehr wenig, sehr wenig Inhalt, sehr wenig Überzeugung. Da, das war, das wirkte.
Ich habe auch das Gefühl, die Antwort darauf war so, oh nee, wir wollen nicht die Ersten sein, die das Wort sagen. So hat sich so ein bisschen angefühlt. So, wir wollen nicht die sein, die das Wort sagen. Ich fand, das soll immer schön irgendwer anders
machen. Ich fand den Auftritt insgesamt, also gerade bei, ich fand den bei allen Themen schwach, ne? Also, das, also die beiden Hauptthemen, würde ich sagen, war so Ost, ne? Also Ostdeutschland und dann zum Ende hin Palästina, Israel. Und ich fand gerade, also Palästina, Israel war für mich nicht zu ertragen. Also ich weiß nicht, ich bin da sehr, sehr involviert und sehr sehr drin in der ganzen Geschichte und das jetzt nicht aus so einer Fußball-Fan-Perspektive, sondern aus so einer Perspektive der Fassungslosigkeit der Positionierung im Dachbereich und sich hinzustellen und zu sagen, dass die Debatte auf Israel und Palästina überproportional behandelt wird, während der Sudan und Jemen ignoriert werden. Das ist schon eine sehr, sehr wilde Aussage. Und auch die Aussage, die direkt danach folgte, dass die Debatte sich zu sehr um Selbstpositionierung der deutschen Kreise und nicht um reales Leid, ist auch einfach an Wackness nicht zu übertreffen, weil es nicht um Selbstpositionierung geht. Also niemand stellt sich hin und fordert Selbstpositionierung von irgendeinem Deutschen, sondern wir fordern Positionierung, also pro-palästinensische Protestierende, die übrigens... Also Anti-Imps sind literally auch diejenigen, die Sudan und Jemen überhaupt aussprechen können und wissen, dass da irgendwas passiert. Das ist das nochmal dazu. Aber wir haben eine besondere Aufgabe, nicht aufgrund des Holocaust, sondern aufgrund der Waffen, die da seit Jahren und Jahrzehnten geliefert werden und das Ganze überhaupt erst ermöglichen und die diplomatische Rückendeckung, die wir Israel geben seit Jahrzehnten. Das ist der Grund, warum wir da eine besondere Verantwortung haben, was das angeht. Ich fand es sehr, sehr schwer zu ertragen, dieses Gedreixel und sich hinzustellen. Ich meine, eines, was du hast es schon gesagt, dieses Getanze um den juristischen Begriff.
Der Eiertanz,
erstmal, Freunde, Völkermord ist nicht nur ein juristischer Begriff. Also sich hinzustellen und zu sagen, Völkermord ist ein ausschließlich juristisch zu benutzender Begriff und wir können da keine Aussagen tätigen, bevor es da zu einem Urteil kam, ist ja Quatsch. So, ich meine, das ist ein Level, ein Maß, ein Anspruch, den wir an keinen anderen auch juristisch benutzten Begriff nehmen. Ne? Wenn wir jetzt beispielsweise ein Video auf Twitter sehen, wo jemand im Supermarkt, keine Ahnung, sich die Gulaschdosen aus dem Regal zieht und rausrennt, dann würden wir den auch einen Dieb nennen. Wenn wir auch sagen, das ist ein Dieb. So, und das ist auch egal, ob der schon verurteilt worden ist oder nicht. So, da wird niemand sagen, da wäre ich jetzt vorsichtig, ihn Dieb zu nennen. Da gibt es noch kein Urteil zu. Oder wir sehen irgend so ein amerikanisches Video von verrückten Waffennarren, die da wieder rumballern. Und dann würden wir auch, bevor es eine Urteilssprechung gab, sagen, das ist Mord. Oder das ist Totschlag oder wie auch immer. Das machen wir. Wir benutzen juristische Begriffe oder auch juristisch genutzte Begriffe, bevor es da irgendwelche Urteilssprechungen gab. Ja, es gibt eine präzise Definition. Und die ist auch bindend, wenn Gerichte urteilen. Aber das heißt nicht, dass der Begriff nicht öffentlich oder politisch genutzt wird. Und das kriegen auch komischerweise alle anderen Länder auf diesem Planeten hin. Das ist wieder nur Deutschland, die es da nicht hinbekommen. Aber ey, wie gesagt, das Thema Palästina, Israel, da haben wir sehr, sehr viel drüber gesprochen. Gut, dass wir da viel drüber sprechen. Aber ich will da gar nicht so sehr drauf rumreiten. Ich würde ganz gerne über den Rest des Interviews sprechen. Und zwar will ich dich als Interviewer eine Frage stellen. Die habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar, nach diesem Interview bist du jetzt 1 Zentimeter schlauer, was die Grünen wollen.
Nee, gar nicht tatsächlich.
Das ist krass, oder?
Es ist sehr schwierig, den Jungs die Möglichkeit zu geben, was zu sagen und sich selber darzustellen. Also es ist wirklich komisch, wie schwer es gerade ist, ein grünes Profil zu finden, weißt du?
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht, warum man die Grünen wählen sollte und warum man nicht die Linke wählen sollte, weißt du? Also es gibt da für mich keinen Ansatz, warum ich das sage, ey, das ist besonders, das kann dir nur Grün bieten, so. So klimatechnisch ist die Linke viel grüner, so, hä? So, alles ist, das ist alles komisch.
Deine Beantwortung der Frage merkwürdig. War auch absolut lächerlich, also inhaltlich gesehen war die lächerlich, weil er, als du ihn zu Recht darauf hingewiesen hast, dass es ja auch andere Parteien gibt, dass eben Klimaschutz nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen ist, wie vielleicht noch 1992 oder so, sondern dass, ja. Und selbst 1992 hatten halt Nazi-Parteien auch einen Klimaschutzfokus. Da war Heimatschutz und Klimaschutz ganz weit vorne bei DVU, Republikaner, Peter Schill und Co. Mhm. Aber als du gesagt hast, ey, das ist jetzt nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal so von euch. Und beispielsweise machen die Linken das auch. Und laut dem Programm, wenn man sich das durchliest, machen die das sogar intensiver als ihr. Und seine Antwort war, es gibt einen Unterschied zwischen Reden und Machen. Und ich so, okay, gute Antwort. Wenn man die Realität vergessen würde, nämlich die Realität, dass erstens die Linken relativ wenig in Regierungsverantwortung gewesen sind und wenn dann nur auf Landesebene oder auf einer Regionalebene, wo Klimaschutzmaßnahmen sehr schwer umzusetzen sind, aber selbst in Thüringen wurde da ein Fokus drauf gelegt. Also ich bin wirklich einer der größten Kritiker von Bodo Ramelow, wie ihr euch vorstellen könnt, die auf diesem Planeten existieren. Der Kerl sollte nicht in der Linkspartei sein. Und ich habe da meine Position zu dem Typen sehr, sehr unmissverständlich klar gemacht. Aber wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht, hat er sowohl in der Kommunikation als auch in seinen Handlungen mindestens genauso viel gemacht wie die Grünen, die ja in Regierungsverantwortung auf Bundesebene gewesen sind und das Ganze eher verschlimmbessert haben, als dass sie da irgendwas getan hätten. Ich meine, wenn wir uns den letzten Wahlkampf der Grünen anschauen, dann wird man feststellen, dass da eben relativ wenig Fokus auf Klimaschutz gelegt worden ist, sondern sehr viel auf, hey, wir haben Robert Habeck und der will Kanzler werden.
Ja, es ist ja aber auch nachvollziehbar, warum das nicht mehr stattfindet. Man musste eben verpasst, ein alternatives Profil dazu irgendwie dazuzusetzen. Der Grund, warum es nicht mehr so relevant ist, ist, weil es für eine Gesellschaft nicht mehr so relevant ist. Weil die Leute halt mit greifbareren Themen zu tun haben, als mit der abstrakten Realität, dass in 50 Jahren irgendwie die Temperaturen sich so maßgeblich verändern, dass Klimakatastrophen wahrscheinlicher werden. Und die das Klima ist ja sehr abstrakt. Ja. Du schaffst es nicht, heute besser was fürs Klima zu machen und es morgen zu merken. Du machst heute was Besseres fürs Klima und 30 Jahren merkst du es dann vielleicht. So, das ist das Problem. Und da musst du halt einfach eine Lösung für finden. Und meiner Ansicht nach haben die Grünen die Lösung dafür nie gefunden. Und es ist ja auch ersichtlich. Die Leute nehmen das ja nicht mehr ab. Wir haben ja jetzt die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gehabt und da haben die Grünen halt auch aufs Maul bekommen, so. Und jetzt ist wieder, wir sind jetzt bei den Grünen wieder auf vor 2021 Niveau. Ne? Also wir sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem man sagen kann, die Grünen sind da, wo sie vor ihrem großen 2021 Hype Habeck, Baerbock standen. So, es normalisiert sich immer weiter. Die Leute sind desillusioniert und kommen halt wieder zurück und wandern halt zurück in andere Gruppen.
Ich hab nachgedacht, weil ich hatte ja 2021 auch. Ich habe ja eigentlich mein Leben lang immer links gewählt, immer Gregor Gysi toll gefunden und habe dann 2021 nicht nur die Grünen gewählt, sondern auch für die Grünen Wahlwerbung gemacht. Ne? Also ich kann mich da noch an Aussagen von mir erinnern, wie die Linkspartei ist zwar inhaltlich und programmatisch in allen Punkten besser und Janine Wissler hatte auch bei jedem Auftritt saß sie in meinen Augen immer am längeren Hebel, aber aufgrund der NATO-Positionierung verweigern sie Regierungsbeteiligung und deswegen gebe ich meine Stimme lieber den Grünen, denn die wollen was ändern oder so. Ne? Das war so das, was ich zu der Zeit gesagt habe. Und ich hab mich gefragt, warum ich das gesagt habe. Und ich glaube, ganz viel lag auch mit der zur damaligen Zeit stattgefundenen Euphorie rund um Fridays for Future, rund um Klimaschutz, um 16 Jahre Merkel werden ein Ende haben und jetzt ist Zeit für frischen Wind. Annalena Baerbock hat diesen frischen Wind zusammen mit Robert Habeck ganz gut verkörpert. Und man hat, und ich habe ein Stück weit sogar naiverweise vielleicht dran geglaubt sogar, dass ein besseres Deutschland möglich sei, wenn man...
Ich wünsche mich oft an die Zeit zurück. Das war schon schön, Alter. Das war schon schön, wenn man darüber nachdenkt, was das für eine krasse... Also das war so... Der Vibe war so toll. dazu, dass man sagen konnte, jo, alle haben irgendwie, alles war irgendwie progressiver, ne? Alles war auf jeden Fall so anders, hat sich auch anders angefühlt, ne? Und jetzt, naja, schade.
Ja, kein Wichser hat sich übers Gendern lustig gemacht, weißt du, keiner hatte die.
Naja, schon, aber sie waren nicht in sie, es hatte sich nicht, es hat keine Relevanz gehabt. Es hatte nicht die Kulturkampfrelevanz, die wir jetzt haben. Sondern es war alles, Markus Söder hat scheiß Bäume umarmt, einfach um grüne Wähler abzuholen. Ja. So, es ist einfach, what? Also, plakativer wird's nicht, ne? Also, es zeigt schon sehr gut, dass das ziemlich absurd war alles. Und ziemlich cool. Aber naja, die Realität ist, dass es vorbei ist, ne? Die Realität ist, dass das nicht mehr relevant ist und dass das eben von den Grünen auch akzeptiert werden muss. Und man merkt jetzt halt einfach, dass da keine Antwort drauf gefunden wurde.
Ja, ich muss auch wirklich sagen, dass ich mit ganz vielen Antworten, man kann als Interviewer dem gar nicht gerecht werden. Also du kannst diese ganzen Nuancen, die da in den Antworten gegeben worden sind, gar nicht, da kannst du ja gar nicht drauf eingehen. Ne? Du hast ja Themenbereiche, die abzuarbeiten sind und dann bist du spielst einen Ball und wenn du solche Bälle zurückbekommst, musst du eigentlich auf die zurückgespielten Bälle eingehen, was aber unmöglich ist bei 60 Minuten Interviewzeit. Ne? Es geht einfach nicht. So, dann musst du halt irgendwann ein Ende setzen. Aber ich fand einen Bereich auch noch inhaltlich sehr, sehr interessant, und zwar sein kernloses Geeier rund um die Rechts- und Links-Positionierung, die er von sich gegeben hat. Ich glaube, da warst du auch überhaupt nicht mit zufrieden, was da genannt worden ist, als du ihn darauf hingewiesen hast, dass wir innerhalb der Grünen, wenn man über diese sehr simple Zuordnung rechts und links sprichst, du schon eher von einem gigantischen Rechtsruck innerhalb der Grünen sprechen kannst, ne? Thema Rüstungsindustrie, Thema auch Migration, was du richtigerweise in den Vordergrund gestellt hast, und Aussagen von Cem Özdemir oder so, der ja irgendwie, wo als Antwort kam, der ist Vegetarier, also natürlich ist der grün. Das ist doch, also, wirklich gebracht worden. Ich fand's wack, wie er gesagt hat, rechts und links hat keine Bedeutung für nichts und niemanden, und die Grünen sind über diese Zuordnung hinausgewachsen. Aber zu was denn? Zu was sind die denn gewachsen? Das wird ja auch nicht gesagt. Also da wird ja auch nicht gesagt, okay, ist man jetzt die Realpolitik der Grünen, die ist ja, also die kann man ja sehr wohl zuordnen. Da ist ja, da gibt's ja keine großen Probleme.
Ja.
Und I don't know, also man muss sich doch, wenn man Politiker ist, dann wird man sich doch zumindest damit auseinandersetzen, welche groben Zuordnungen kann jetzt der Zuhörer und die Zuhörerin machen, wenn sie so ein Interview hören. Und da ist bei mir nichts hängen geblieben. Also das war nicht auf dem Level vom Sommerinterview. Das Sommerinterview war noch furchtbarer. Aber das lag auch daran, weil die Fragen halt nicht inhaltlicher Natur gewesen sind, sondern das waren halt so Wischiwaschi-Dinger. Aber hier wurden inhaltliche Fragen gestellt und es kam gar nichts. Also Ostreparation 2.0, so nenne ich es jetzt mal, ne? Also als du die Treuhandkommission als verbrecherisch benannt hast, richtigerweise, als du da die großen wirtschaftlichen und damit dann auch infrastrukturellen und institutionellen Probleme des Ostens angesprochen, was kam denn da als Antwort? Hast du da irgendwas mitnehmen können?
Das ist vielleicht auch klar gewesen, ich habe immer wieder gesagt, die Antwort darauf war, ja, aber im Osten gibt's ja auch schöne Dinge. Ja. Und ich so, Bruder, es geht nicht darum, dass es im Osten schöne Dinge gibt. Gibt es, toll. Guck dir die Innenstadt von Lutherstadt-Wittenberg an. Ist schön, toll, interessiert aber keinen. Es geht um die Deindustrialisierung nach der Wende. Und wenn du kannst nicht sagen, wir hören sie mal auf zu heulen, hier gibt's ja auch schöne Dinge. Nee, die Treuhand hat die Leute blank gemacht. Komplett. Fucking, ist halt blank. Vollkommen blank. Und das muss man, wenn man in Ostdeutschland relevanter sein will, muss man das zum Thema machen. Wenn du das zum Thema machst, Bruder, dann halte ich es für möglich, dass du hier 90% der Stimmen bekommst.
Ja.
Also richtig, das macht nämlich keiner, weil sie keine Option dafür haben, sie haben keine Lösung dafür, man hat keine Ideen dahinter. Aber man muss diese Ideen haben. Man muss sagen, ey, let's go, wir setzen uns jetzt mal mit einer Aufarbeitung dieser Verbrechen an, oder wir setzen da jetzt an und sagen, wir müssen zumindest erstmal dafür sorgen, dass jeder im Westen weiß, was mit der Treuhand passiert ist. Und dann müssen wir dafür, oder dass es jeder erstmal weiß. Da müssen wir dafür sorgen, dass das angemessen in der Schule unterrichtet wird. Und dann müssen wir unter Umständen dafür sorgen, dass es Ostinvestitionsprogramme gibt, die langfristig planen, diese Summe, die da enteignet wurde, oder die Summe, die da die entkernt wurde, in Infrastrukturprojekte zu investieren. Und in diesem drei Punkte oder mehrere Punkte Plan, ja, könnte man Leute dafür begeistern. Holy shit, Alter. Das ist ja, krass. Das habe ich nicht gehört.
Nee. Es ist ja jetzt auch nicht das Schwerste auf diesem Planeten, die Treuhandverbrechen irgendwie mal klar zu benennen. Das macht ja wirklich kaum jemand. Also auch innerhalb der Linkspartei wird das nicht irgendwie zur Kernprogrammatik im Osten gemacht. Und dabei ist das relativ einfach, relativ easy, sich hinzustellen und zu sagen, ey, passt mal auf. Da wurden, ich weiß nicht, wie viele Betriebe es jetzt genau gewesen sind, aber es waren halt so um die 10.000. Die 10.000 volkseigene Betriebe wurden da enteignet. Und was Treuhand überhaupt bedeutet, ich kann ja gleich mal nachgucken, ich glaube, es waren so 10.000 Betriebe. Und die Treuhand-Kommission waren Westdeutsche, das waren westdeutsche Wirtschaftsvertreter und politische Vertreter und Vertreterinnen. Und die haben versucht, so schnell wie möglich alle Betriebe der DDR, die vergesellschaftet gewesen sind, entweder an andere westdeutsche oder internationale Investoren zu verkaufen oder zu schließen. Und das führte halt zu einer Deindustrialisierung der DDR, die ein Ausmaß hatte, wie es noch kein anderes Land jemals erleiden musste. Also ich glaube, wir sprechen über 70% oder 80% der DDR-Industrie, die einfach von heute auf morgen verschwunden ist und damit eben Millionen von Arbeitsplätze, die verloren gingen. Und das Recht auf Arbeit war etwas, das in der DDR eben gegeben gewesen ist. Die mussten sich keine Gedanken machen, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ne? DDR hatte Probleme. Ne? Die stalinistische Parteiordnung der SED, die war sehr problematisch. Ne? Wenn wir über die freie Entfaltung, Liberalisierung und Emanzipation der DDR-Bürger sprechen, dann müssen wir im sozialen Sektor auf jeden Fall von Defiziten sprechen. Aber wenn es um die Befriedigung der Grundbedürfnisse geht, das vergisst man immer ganz gerne, wenn wir über die DDR sprechen, da gab es relativ wenig Sorge. Ne? Nahrungsmittel, Bildung, Transport, Arbeitsplatz, Gesundheitsversorgung, Wohnen, all das war irgendwie schon ganz gut abgesichert. Wenn du mal alte DDR-Reportagen dir anschaust oder Interviews von DDR-Bürgern, gibt es dieses eine Interview, wo die gefragt werden, wie viel Miete die zahlen. Das ist für mich immer augenöffnend, Alter. Wenn die da sitzen und dann wird so eine alte Ömmi gefragt, na, sagen Sie mal.
50 Mark im Monat!
Die Antwort werde ich nie vergessen. Die ist wirklich eine, die festgebrannt ist. Da wird eine Frau in ihrem Wohnzimmer gefragt, wie viel Miete sie bezahlt. Und ihre Antwort ist, das wird vom Konto abgebucht. Ich sage, okay. Das ist also mehr symbolischer Natur, dass ihr Miete überwiesen wird. Das hat gar keinen vermögensbildenden Grund. Da geht's um eine symbolische Zahlung, die oftmals die Betriebe dann sogar gemacht haben. Und das ist von heute auf morgen einfach weg. So, Maschinenbau, die Textilbranche innerhalb der DDR, all das sind Dinge, die komplett zugemacht worden sind. Die wurden zerschlagen einfach. Da hat man gesagt, das können wir hier nicht weiter aufrechterhalten, das wollen wir nicht weiter aufrechterhalten und deswegen wird es zugemacht. Und das ist eine gesellschaftliche Kränkung, die bis heute politisch nachwirkt. Ja? Also ganz, ganz viele Millionen von ehemaligen DDR-Bürgern haben an die nächste Generation einen Vertrauensverlust in Staat und Demokratie weitergegeben, den du jetzt relativ gut bezahlt siehst. Nämlich mit über 30, teilweise 40% AfD.
Ja. Wie gesagt, ich habe da versucht, eine Menge Vorlagen zu geben, auch in diesem Gespräch. Und ich kann natürlich für die Antworten jetzt nichts. Du hast auch beschränkt Zeit. Das, was mich persönlich stört oder gestört hat, war halt das Ende. Da hätte ich gerne mehr Zeit gehabt. Ich hätte gerne über die Aufteilung jetzt des geplanten, also die Abkehr von der Zwei-Staaten-Lösung fundamental in gesprochen, nämlich die Aufteilung durch die E1-Spaltung, die E1-Siedlung, ja, die da jetzt kommt, die Zwei-Staaten-Lösung faktisch unmöglich macht. Ich hätte gern mehr über die ich hätte gerne eine bessere Antwort darauf gegeben, wie die Relativierung des Sudans nicht greift, weil man halt einfach keine Staatsräson mit dem Sudan hat und auch keine Waffen darin liefert. Es gibt also so viele Dinge, die man da noch drüber hätte sprechen können. Das Problem war einfach nur, dass das keine Zeit gab. Ja. Und da werde ich nochmal hinterherhaken, weil das ist ja nicht, man sieht das ja auch, das beobachte ich ja auch in den Kommentaren, man sieht ja auch, dass erstmal grundsätzlich sehr, sehr gut ankam und da hoffe ich mir einfach, dass, und das weiß ich auch, dass der Herr Banaschak und die Grünen allgemein die Kommentare sehr genau lesen, ne? Und jeder, der dann da sachlich und sehr, sehr ernst auch gesagt, wo seine Kritikpunkte liegen, das nehmen die mit. Also das ist for real, das nehmen die mit. Deswegen führen die diese Gespräche, weil die so viel daraus mitnehmen. Und beim nächsten Gespräch, ich hoffe einfach grundsätzlich darauf, werde ich das dann nochmal ansprechen. Und dann hoffe ich mir daraus, dass aus den Gesprächen tatsächlich auch Veränderungen resultieren, weil das würde ich sehr gut finden. Ja? Das ist für mich so ein Wunsch und auch vielleicht eine potenzielle Verbesserung so.
Ja. Ne?
Dass ich daraus hin einfach weg von dieser Eierei, ein bisschen weg von dieser Rumeierei. Das geht mir auf den Sack. Warum eiern die Leute so viel rum?
Dass
auch keine klaren Antworten gegeben werden. Meine Fresse, Alter.
Ja, selbst die Antworten, die so als klar wahrgenommen worden sind, sind ja keine klaren Antworten. Ne? Als du ihn da festgenagelt hast auf die Waffenlieferungen nach Israel, Entschuldigung, wir sind schon wieder beim Thema, aber das ist einfach ein sehr gutes Beispiel, hat er kritisiert, dass es zu lange dauern würde, um zu überprüfen, ob diese Waffenlieferungen dann jetzt völkerrechtswidrig eingesetzt werden würden. Und ich so, okay, Kollege, aber da haben wir jetzt zwei Probleme. Erstens, was beschlossen worden ist von Friedrich Merz, hat nichts mit aktuell bereits beschlossenen Waffenlieferungen zu tun. Also die bereits abgeschlossenen Verträge, da gab es diese augenöffnende Blamage bei der Bundespressekonferenz, wo Thilo Jung, Grüße gehen raus an den Genossen, Thilo, die Frage gestellt hat, eine gut begründete Unterstellung, dass es halt eine Volksverarschung ist, sich hinzustellen und zu sagen, dass jetzt keine Waffen mehr geliefert werden oder dass über die Waffenlieferung gesprochen worden ist, während alles, was getan wurde, dass man zukünftige Waffenlieferungen nochmal genauer prüfen möchte. Aber alle bereits vertraglich beschlossenen Waffenlieferungen laufen weiter. Auch die derzeit noch laufen, laufen alle weiter. Und dieses Überprüfen, ob diese völkerrechtswidrig eingesetzt werden, wen willst du eigentlich damit noch verarschen? Also wen bitte kann man jetzt noch verarschen damit? I don't know.
Ja. Ja, denke ich nicht, dass man das noch, ehrlich, weiß ich nicht. Aber man hört das auch so ein bisschen. Man liest das in den Kommentaren, man hört das auch raus. Die Stimmung dazu ist ja auch anders.
Wie war das Feedback? Gab es Leute, die gesagt haben, ich finde bei solchen Interviews, weil das ist jetzt keine Kritik, weil ich glaube, da kannst du auch gar nichts dafür, ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was auch nicht besser gemacht werden kann. Ich meine, es hat einen Grund, warum ich mit Robert Habeck nicht sprechen wollte, zu Zeiten des Bundeswahlkampfes. Und der Grund, warum ich nicht mit Robert Habeck sprechen wollte, ist nicht, weil ich ihn für einen rechtsextremen Kinderbuchautor halte, sondern weil ich ihn für sehr sympathisch halte. Ich glaube, dass Robert Habeck jemand ist, mit dem ich politisch überhaupt gar nichts gemein habe und dem ich politisch wohl bei so ziemlich allem widersprechen würde, was so aus seinem Munde kommt. Ich ihn aber dennoch, glaube ich, auf einen Jever-Pilz irgendwo in Kiel ganz gut ertragen könnte, ne? oder überdurchschnittlich gut ertragen könnte. Und wenn du dann so einen Typen in einem Gespräch hast, der so einen sympathischen Vibe hat, dann fällt es schwer, politisch mit dem zu kämpfen. Ne? Weil er dir immer dieses Gefühl gibt, ey, ja, wir sind ja auf einer Seite, ne, Kollege, wir sind ja eigentlich wollen wir ja alle das Gleiche. Und das haben grünen Politiker, glaube ich, so an sich, dass sie Linken dann ganz gerne das Gefühl geben, ey, guck mal, wir kämpfen ja alle für das Gleiche und wir wollen alle irgendwie das Gleiche und dann gendern die auch noch und dann denkst du dir, okay, es ist halt auch so. Und dann hat das einen sehr positiven Vibe. Das Gespräch, was du mit Robert Habeck hattest, danach bist du rausgegangen mit so einem warmen Gefühl im Bauch. Weißt du? Du hattest so ein warmes, so ein schönes Gefühl im Bauch, wo dir gedacht, ach, guck mal, der Robert. Was das eigentlich für einer? So ein sympathischer Kerl, unser Sexkanzler. Und dann fällt es schwer, da überhaupt sich inhaltlich zu konzentrieren, was da eigentlich gesagt worden ist. Und das inhaltliche Gesagte war eben auch nicht viel mehr als das, was so ein Felix jetzt wieder von sich gegeben hat. Und deswegen glaube ich, dass solche Interviews eher die Gefahr haben, dass der Fokus nicht auf die sehr mangelhafte inhaltliche Beantwortung von oder Positionierung zu allem irgendwie liegt, sondern dass es halt ein ganz netter ist, ne? Und dass das halt kleben bleibt.
Ja, nee, also vielleicht habe ich auch den Vorteil, weil ich nicht das erste Mal mit ihm gesprochen habe, nochmal, ich habe keine persönliche, also ich finde ihn super nett. So, ich finde, Banaschak ist super nett, aber man kann ja Leute so trotzdem super nett finden und eben mit ihnen politisch nicht dahergehen, außer es sind Faschisten so. Dann muss man halt irgendwie ein bisschen härter an die Sache rangehen und vielleicht ein bisschen klarere Grenzen ziehen. Aber das ist ja jetzt nie nicht der Fall. So, wenn das Feedback, was ich bekommen habe, das war ja so ein bisschen die Frage, das Feedback, was ich bekommen habe, ist, dass grundsätzlich dass die von grünen Seite, die wollen das mehr machen, das ist das Feedback, und von den Zuschauerinnen und Zuschauern, die das so ein bisschen kommentiert haben und auch so geguckt haben, auch in der Vergangenheit, ist das Feedback eigentlich, wir wollen das auch mehr haben. Wir brauchen mehr solche Formate, wir brauchen direkte Sprachrunden, wo halt einfach auch kritische und vielleicht auch nicht so nicht vorher abgesprochene Dinge einfach mal besprochen werden, und dann wollen wir eine authentische Antwort darauf. Und selbst wenn wir mit der authentischen Antwort dann nicht zufrieden sind, weil das ist Rumgeeier, das ist irgendwie nicht klar, ist egal, dann wissen wir, woran wir sind. So, das ist so das Feedback, was ich habe, ne? Ja. Die Leute wollen wissen, woran sie sind, und die Leute wollen vor allen Dingen wissen, und das ist ja gerade bei meiner Zielgruppe wahrscheinlich noch relevant, die Leute wollen wissen, ob sie denn jetzt die Entscheidung, die sie mit den Linken getroffen haben bei der letzten Bundestagswahl, potenziell, ne, weil sie vielleicht das erste Mal Linke gewählt haben, von Grün weg, viele, die von Grün zu Links gewechselt sind, die wollen wissen, ob sich's denn nachhaltig zu einer Entscheidung entwickelt, die man wahrscheinlich zukünftig weitertragen wird. Und das Feedback, was ich dazu bekommen habe, war ja. Also ja, in vielen Fällen sind die Leute einfach enttäuscht und nehmen das genauso wahr, wie du es eben gesagt hast, dass die nach dem Gespräch nicht schlauer sind als vor dem Gespräch.
Schade, oder?
Und das ist so ein bisschen, das ist schade. Also wenn du dich nach dem Gespräch, das ist das, was ich wahrgenommen habe, nach dem Gespräch mehr an die Fragen erinnerst als an die Antworten, das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist eher ein schlechtes Zeichen. Also wenn ich sage, wenn die Leute mir sagen, yo, ich weiß halt mehr von den Fragen als von den Antworten, dann hast du nicht die richtigen Antworten gegeben. Und vor allen Dingen auch nicht straff genug. Straffe Antworten, knackig, damit die Leute sich dran erinnern können.
Lass uns doch mal was tun, was wir eigentlich nie machen. Und zwar Forderungen stellen, wie man, also ich versuche mich jetzt mal in den Geist eines Reformisten hineinzuversetzen, ne? Und mal zu überlegen, was müsste eine parlamentarische Partei tun, um reale materielle Verbesserungen herbeizusorgen. Also was wäre dieser Inhalt, wenn wir über den Osten sprechen? Was wäre da eine Herangehensweise, die für dich als gebürtiger Ostdeutscher befriedigend wäre? Was müsste so eine Partei jetzt von sich geben?
Also ich habe das ja eben schon gesagt, und da stehe ich auch zu 100% hinter. Der Plan, um Ostdeutschland von sich zu überzeugen, ist eigentlich fokussiert sich zu 100% auf die Wende. Also man guckt sich die Wende an und schaut, was da passiert ist. Ja, und dann findet man ganz schnell raus, okay, die Treuhand. Es gab keine Wiedervereinigung, es gab eine westdeutsche Annektierung. Und das erklärt sich auch nicht um den mit einem Opfermythos oder sowas, sondern es erklärt sich mit einer ganz klaren, aus mehreren Punkten bestehenden Situation. Die erste ist übergeordnete Abwicklung. Also es wurden Unternehmer und westdeutsche, naja, sagen wir Unternehmensberater oder Berater angeeignet, die eine Provision dafür bekommen haben, wenn sie schnell Unternehmen abwickeln. Es ging also um Zeit. Man wollte das so schnell wie möglich hinter sich
bringen. Richtig.
Das zweite ist, man hat aus der Westwährung die Ostwährung gemacht. Und das hat nicht funktioniert. Man hat eine 1:1 Übertragung gemacht. Man hat also gesagt, die D-Mark ist für Ostdeutschland jetzt die D-Mark. Also es ist 1:1. Und das ging nicht. Natürlich ging das nicht, oder das hätte man nicht machen dürfen, weil die Produktionskosten in Ostdeutschland nicht die Produktionskosten in Westdeutschland waren.
Geld hatte nur einen symbolischen Charakter in Ostdeutschland. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber wenn man sich eine...
Nee, symbolisch, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde nicht sagen symbolisch, es hat schon was bedeutet, aber es hat nicht... Mir geht es nicht darum, was Geld in Ostdeutschland bedeutet, sondern was Geld in Ostdeutschland bedeutet hat, nachdem die D-Mark kam.
Ach so, ja, dann, das ist Quatsch. Warum? Ich will nur erklären, warum ich sage, dass es symbolisch gewesen ist. Die mussten sich über die Grundbefriedigung keine großen Gedanken machen. Also Miete, Lebensmittel, Transport, all das war abgesichert. Und die haben einen Lohn bekommen. Der war jetzt nicht besonders hoch, aber der hat mehr als nur gereicht, um diese Grundbedürfnisse abzuwickeln. Alles, ja, was man sich darüber hinaus leisten wollen würde, ein Trabant, ein Fernseher, schicke Klamotten, all sowas, gab es nicht, weil es Produktionsengpässe gab. Das bedeutet, die konnten gar nicht konsumieren. Und deswegen hat sich in sehr, sehr vielen ostdeutschen Familien Geld angesammelt. Und es gab so dieses allgemeine Gefühl von wegen, ja, was soll ich denn damit machen mit dem ganzen Geld? Ne? Ein Trabant kriegst du eh nicht, da wartest du 20 Jahre drauf. Und dann gab es da diese Anhäufung von Lohn auf den Konten, der mehr symbolisch gewesen ist, als dass man damit tatsächlich irgendwas hätte tun können. Und das hat sich halt mit der Wende komplett geändert. Also gänzlich. Ja.
Also um das mal in Zahlen zu drücken, ne? Wenn du in Ostdeutschland Produktionsmittel hattest, die etwas hergestellt haben, haben diese Produktionsmittel ja Kosten verursacht. Das heißt, die Menschen, die da gearbeitet haben, mussten bezahlt werden. Die Sachen, die Materialien, die du verarbeitet hast, mussten bezahlt werden. Das hatte eine Kostenstelle, ne? Und diese Kostenstelle gehen wir mal von 50 Mark aus. 50 Mark. So, und nach der Wende wurde halt die Währung komplett 1:1 übernommen. Aber 50 Ostmark waren, also das war weniger in Westmark. Ne? Also das war die Umrechnung hat halt einfach nicht so funktioniert. Das ging nicht. Der Grund, warum die in Ostdeutschland, wenn sie in den Westen exportiert haben, Geld verdient haben, ist, weil es ein Währungsunterschied gab. Ne? Mhm. Und nach der Wende war das nicht mehr der Fall. Die Produktionsmittel und die Produktionskosten in Ostdeutschland waren 1:1 übertragen und darum ist alles Bruch gegangen. Das ist ein großes Problem, also ein gigantisches Problem gewesen. Und das hätte man vermeiden können, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte, hat man aber nicht. Darum ist auch die Lüge von der, naja, die DDR war, Theo Weigel sagt das immer noch, Theo Weigel sagt es immer noch, die DDR war bankrott. Die DDR war nicht zu retten.
Ja, Quatsch.
Nee, das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Die DDR hat ihr Vermögen in Produktionsmittel gehabt und diese Produktionsmittel waren mit dem Tag der Wende und der Übernahme der Währung nichts mehr wert, weil es nicht mehr in Anführungsstrichen wirtschaftlich war.
90% der Betriebe, über 90% der Betriebe waren staatlich. Wenn du 90% aller Produktionsmittel besitzt als Staat, bist du nicht pleite, sondern dann bist du sehr reich, sehr reich. Alles, was produziert wird, gehört dir quasi.
Ja. Es ist einfach, also was ich damit sagen will, ist, das ist das Problem 2. Also wir haben das Problem 1, es musste Geschwindigkeit hin, es musste schnell abgewickelt werden, es gab Provisionszahlungen für schnelle Abwicklung. Problem 2 ist die Währungsübertragung, die Ostdeutschland halt einfach auch nochmal richtig reingeritten hat. Und Problem 3 ist dann noch, dass Theo Weigel im Zusammenhang mit der Entkernung und der Deindustrialisierung von absoluter Straffreiheit die Leute mit Straffreiheit belohnt hat. Also die Leute, die das abgewickelt haben in ihren Verträgen drinstehen gehabt, sie können das machen ohne jegliche Konsequenz. Ja. Sie können alles machen. Und das haben sie getan. Es gibt einen prominenten Fall von einer Firma, die, da gibt es eine Doku zu, ich weiß nicht, welche Firma das war, es ist mir jetzt entfallen, aber es gibt einen prominenten Fall, der, wo es ein Urteil gesprochen gab. Es gab ein Urteil gesprochen bezüglich der Also das Szenario war so, da hat ein Unternehmer aus Westdeutschland eine Firma, eine Firmenstruktur Produktionsmittel aus Ostdeutschland übernommen. Und dann hat er die Versprechen gemacht. Dann hat er diese Produktionsmittel belastet mit Krediten und hat sie dann verkauft und ist mit dem Geld dann abgehauen. Ja. Und der hat die Produktionsmittel auch nicht bezahlt. Das wurde dann irgendwie ein Preis festgelegt von wer weiß was für 4 Millionen. Der hat sich die Produktionsmittel bezahlen lassen von den Beratungen, die er für die Firma gemacht hat, um auszuklamüsern, wie die Produktionsmittel gekauft werden sollen. Mhm. Das ist absurd. Da ist also der hingegangen und hat gesagt, okay, ich möchte diese Firma kaufen, hat das vorher geplant und hat sich von der Firma, die er kaufen will, also diesen Produktionsmitteln aus Ostdeutschland, mehrere Millionen bezahlen lassen auf ein Schweizer Konto und mit diesem Geld hat er dann die Firma gekauft. Das heißt, da wurde effektiv kein Cent ausgegeben und er hat sich einfach die Taschen voll gemacht. Das ist der einzige mir bekannte Fall von strafrechtlicher Verfolgung aus dem Raubbau Ostdeutschland, aus der Deindustrialisierung, aus dem Betrug. Und das Ding ist, dieser strafrechtlich Verfolgte, es gab es auch ein Urteil zu, wurde aufgehoben, weil er verjährt ist.
Ja.
Ja, gut. Also wir haben Punkt 3, den Betrug aufdecken. Also den Betrug aufdecken, diese dilettantische Blindheit aufdecken im Zusammenhang dazu. Punkt 3 und Punkt 4 ist der letzte Punkt. Nachdem man das alles gemacht hat und das alles akzeptiert hat und alles verstanden hat, Infrastrukturprojekte Ost. Und dann meine ich richtig reinficken. Und dann sagt man, yo, wir nehmen, ist mir scheißegal, scheiß auf alles, was in irgendeiner Form von dieser angeblichen Gleichheit spricht. Wir müssen das alles beiseite legen, denn wir holen jetzt Ostdeutschland auf ein gesamtdeutsches Level. Ja, wir müssen Ostdeutschland auf ein gesamtdeutsches Level heben und das bedeutet Infrastrukturinvestition Ost. Mehrere Milliarden aus dem Haushalt nehmen, von mir aus nehmen Schulden dafür auf, ist mir scheißegal und investiert das als Wiedergutmachung in den Osten. Klar kommuniziert, von mir aus nennt das Investition Treuhandraubbau. Mir ist das egal. Tut das. Und sagt den Leuten, dass ihr es tut, hängt das an eine richtig große Glocke. Lasst die Leute, die sich darüber aufregen und die sich darüber aufregen wollen, sich darüber aufregen, spielt keine Rolle. Das ist nur fair. Und dann können wir davon sprechen, dass wir 2025 den Punkt erreicht haben, wo wir von einer tatsächlichen Wiedervereinigung sprechen. Nachdem wir die Verbrechen der fucking Treuhand aufgearbeitet haben. So, das sind ein paar Punkte, die ich anbringen würde.
Also so eine Art Treuhandfolgenkommission oder was, dass man ganz klar sagt, okay, es gab halt Folgen und diese Folgen sind immer noch zu spüren und das muss wieder gut gemacht werden. Wir brauchen Entschädigung, Rückabwicklung, wir brauchen Vermögensabgabe auf große Altvermögen und dann eben einen regionalen Industrieaufbau in öffentlicher Hand.
Ja, korrekt.
Finde ich vernünftig, ja. Das kann man übrigens vollkommen legal tun, ne? Also du kannst zum Beispiel so kommunale Kreditgarantien geben und kannst dann die Vergabe nur an tarifgebundene mit bestimmte Betriebe regeln. Also das ginge. Ja. Ne? Das wäre kein riesiges Problem. Da gibt es keine juristischen Hürden. Und vor allem, und das ist, glaube ich, etwas, das viele vergessen. Viele stellen sich hin und nennen den Ostdeutschen dumm, weil er AfD wählt, ne? Oder die sagen, der Ostdeutsche, der hat halt nie Demokratie gelernt und deswegen wählt er jetzt die AfD, weil er sich nach einer totalitären Diktatur sehnt oder so, ne? Oder weil er nie so wirklich gelernt hat, wie viel Freiheit und wie viel Gutes einem so eine schöne Demokratie geben kann. Das ist ja alles Kokolores, ne? Also, das ist ja wirklich alles Quatsch. Wenn man sich das Wahlverhalten der Ostdeutschen nach Wende anschaut, dann wird man feststellen, dass das eben nicht irgendwelche abhitlernden Vollnazis sind, die da einfach nur auf ihren Moment warten, bis der nächste Führer kommt. Das ist ja völliger Unsinn, sondern dass sie unter den volkswirtschaftlichen Krisen einfach überdurchschnittlich viel leiden. Der Bevölkerungsanteil der Menschen in Ostdeutschland, die von Krisen wie Corona oder dem Ukraine-Krieg oder der Immobilienblase 2008, die geplatzt ist, wenn man sich anschaut, wie überproportional heftig Ostdeutsche unter diesen volkswirtschaftlichen Einschlägen leiden, dann wird einem ganz schwummerig in der Birne. Und dann muss man sehen, dass man so eine Rattenfängerpartei wie die AfD hat, die diesen Kulturkampf komplett perfektioniert haben. Die haben ja keine eigenen Inhalte. So, die haben gar keine Inhalte. Also nicht nur keine eigenen, sondern die haben gar keine Inhalte. Alles, was die haben, sind kulturkämpferische Feindbilder und Nebelkerzen. Die stellen sich hin und sagen, wir haben Probleme und diese Probleme sind spürbar. Und dann denkt sich jeder, ja, das stimmt. Ich spüre diese Probleme, die Auswirkungen auf mein Leben. Und die Antwort darauf, und dann wird's faschistisch, ist ein Feindbild. That's it. Die stellen sich hin und sagen, die Ausländer sind schuld. Ihr habt Probleme bei Wohnungen, die Ausländer. Ihr habt Probleme bei der Jobsuche, die Ausländer. Ihr habt Probleme, wenn es um den öffentlichen Nah- und Fernverkehr geht in Ostdeutschland, die Ausländer. Die Infrastruktur ist scheiße, die Ausländer sind's. Und weil sie keine Alternativen geboten bekommen, schlucken die dann irgendwann die Pille. That's it.
Ja.
Ja. Und da kann man dagegen arbeiten.
Genau, und das habe ich ja gerade formuliert. Ja. Man sollte da auch dagegen arbeiten. Also, wenn du es nicht machst, go for it. Aber dann wundert euch nicht, warum die Umfragen so sind, wie sie sind. Wundert euch nicht.
Wie kann man Migration materialistisch lösen? Weil Migration, das ist ja ein Vorwurf, der immer Linken gemacht wird, dass Linke sich über die Migrationsproblematiken nicht im Klaren wären. Natürlich. Natürlich. Ja. Der Grund, warum wir es als Linke nur nicht auf die Ausländer schieben, ist, weil es da mehrere Lösungsansätze gibt. Und das kann man sehr, für euch, wenn ihr da Probleme mit habt, wie ihr das ausformuliert, gebe ich euch ein kurzes Beispiel, was ihr dann in solchen Debatten immer nennen könnt. Wenn wir Migration und Wohnungsmarkt miteinander kombinieren, und wir stellen uns hin und sagen, okay, in deutschen Ballungsgebieten haben wir ein Problem mit Wohnungen. Ganz viele Deutsche finden dort keine Wohnung und jetzt kommen mehr Leute dazu. Das schafft Probleme und das ignorieren Linke. Das ist die Kernaussage von rechts, die immer kommt. Und das stimmt in gewissen Teilen. Wir haben Probleme, wenn es um den Wohnungsmarkt geht und wir haben Probleme mit Deutschen, die keine Wohnung finden. Und dann kommen Millionen andere Leute dazu, und da reden wir jetzt gar nicht darüber, ob die hier hingehören oder nicht. Das ist eine Debatte, die steht außerhalb der materiellen Verhältnisse. Die materiellen Verhältnisse sagen, wir haben Wohnungsmangel und wir haben neue Menschen, die dazukommen. Wie lösen wir das Problem? Die Rechten sagen Ausländer raus. Linke sollten sagen, mehr sozialer Wohnungsbau und zwar öffentlich. Allgemein verbindliche Tarifverträge, kommunale Budgets und die kannst du nach Einwohneranzahlen ausgeben, inklusive der Neuankömmlinge und dann hättest du auch kein Problem mehr. Und das ist der Hebel, den Linke nutzen. Linke schieben nicht alle Probleme auf die Ausländer, weil sie sich darüber im Klaren sind, dass die Ausländer nicht das Problem sind. Flüchtende Menschen sind nicht das Problem, sondern
das System, das sie nicht... Also das ist auch bei der Migrationspolitik ein großes Problem. Du hast es gerade gut gesagt, sozialer Wohnungsbau. Ich möchte nochmal sagen, da geht's aber auch denn die Frage, ja, aber wir haben ja nicht, die sind ja alle, die wollen nicht arbeiten, da gibt's ja so eine sehr fremdenfeindliche Debatte. Ja. Und die sind eine Belastung für den Sozialstaat und so weiter und so fort und alles ist marode und alles funktioniert nicht. Ich habe immer einen sehr interessanten Vergleich. Ich nutze meinen Autovergleich, weil wir sind in Deutschland. Ne? Also Deutschland, Deutsche lieben ihr Auto.
Ja.
Wenn du mit deinem Skoda oder mit deinem, oh Gott, Maximalverdiener BMW, wie auch immer, umherfährst und du fährst nach Hause und du merkst, die Motorkontrollleuchte leuchtet. Mhm, alles klar. Motorkontrollleuchte leuchtet, das gibt so ein holpriges Geräusch. Aber manchmal geht sie an, manchmal geht sie aus und du fährst damit weiter. Und dann fängt's an, mehr als die Motorkontrollleuchte zu leuchten. Dann kommen immer noch ein paar andere Warnsignale. Die Handbremse geht nicht mehr raus. Und irgendwann stehst du in deiner Einfahrt mit diesem Fahrzeug und denkst dir, okay, die Motorkontrollleuchte leuchtet, die Bremsen sind kaputt, die Reifen sind platt, die Windschutzscheibe ist die Klima geht nicht mehr richtig, alles ist doof. Und jetzt möchte ich den sinnbildlichen Übergang machen. Das Auto ist das deutsche Migrationssystem. Die Antwort darauf ist nicht, die Türen zu verschließen und das Auto stehen zu lassen und darauf zu hoffen, dass keiner mehr reinkommt und in 5 Jahren nochmal zu schauen, ob man damit starten kann.
Mhm.
Die Antwort darauf ist, das Auto in eine Werkstatt zu bringen, den Motor kontrollieren zu lassen, die Klimaanlage reparieren zu lassen, die Reifen auszutauschen und es zurück in die Einfahrt zu fahren, weil man weiß, dass es jetzt repariert ist und besser funktioniert. Ja, eventuell sagt man auch, man wird den Verbrenner los und geht auf eine neue E-Mobilität, weil die Effizienz besser ist. Sinnbildlich steht hier das Auto für die Migrationspolitik. Und das, was die AfD den Leuten sagt, ist, mach die Türen zu, tönen die Scheiben, lass keinen reingucken und lass keinen rein, das wird schon wieder. Was ich möchte oder was Linke sollten, ist die Wiederaufarbeitung oder die Aufarbeitung des kaputten Migrationssystems. Wir arbeiten mit Duldung, wir arbeiten mit Arbeitsverboten, wir arbeiten mit einer komplett dysfunktionalen Ausländerbehörde. Das gesamte System der Integration ist defekt und muss überholt werden. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen das Migrationssystem tatsächlich überholen, damit man sagen kann, das wird in Zukunft besser. Und nicht nur, damit man die Grenzen zumachen kann und sagen kann, yo, wir lassen jetzt keinen rein, sondern wir wollen halt wirklich, dass es besser wird. Wir wollen die Duldung abschaffen, wir wollen Arbeitserlaubnisse für allen, wir wollen eine Deutschförderung in einem Maße, in dem man sie bis jetzt nicht hat. Wir wollen mehr Förderung da rein, wir brauchen Integration, weil die Leute nicht mehr genug geboten haben. Wir wollen auch die Zukunft noch, wir wollen uns auf die Zukunft vorbereiten mit Maßnahmen, die man jetzt sogar schon spürt.
Ja.
Und das, ey, das ist easy, let's go. Das ist eine Lösung, das funktioniert auch. Das funktioniert.
Das funktioniert.
Das wird funktionieren.
Das funktioniert in Teilen auch in rechter Rhetorik, ne? Also, wenn man sich anschaut, wie rechte Parteien in Ostdeutschland mobilisieren, dann wirst du feststellen, dass ganz viele Fluchtursachen bekämpfen auf ihre Fahnen schreiben, ne? BSW macht das und AfD macht das auch. Und damit haben beide auch einen Punkt, ne? Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Aber nicht aus dem Grund,
nicht so.
Aber nicht aus dem Grund, so. Weil wir Ausländer hassen und die nicht hier in Deutschland haben wollen. Oder weil wir irgendwie fremdenfeindlich wären, sondern weil wir sowas wie eine real gefährliche Peripherieausbeutung haben. Ne?
Also die wollen keine Fluchtursachen bekämpfen, weil sie gleichzeitig die Entwicklungshilfe abschaffen wollen.
Ja,
weil
genau.
Entwicklungshilfe ist Fluchtursachen bekämpfen.
Genau. Und so, zwar nicht diese Wirtschaftshilfen, die wir derzeit austeilen, sondern das sind nämlich diese Peripherieausbeutungsdeals. Ne? Also dass du hast halt Handelsabkommen aus einer Machtposition heraus, du hast Billigexporte. Und die Agrarsubventionen, die wir jetzt beispielsweise in Afrika geben, die werden an europäische Betriebe ausgezahlt. Also da veränderst du nichts für die Menschen vor Ort. Ne? Also du hast keinen sozialen oder ökologischen Auflageverpflichtungsstrang, der da irgendwie eine Rolle spielen würde. Und der zweite wichtige Punkt, und was macht BSW aus fremdenfeindlichen und bescheuerten Gründen, ist halt Abrüstung und Friedenspolitik. Ne? Also Krisenregionen, Kriegsregionen verursachen flüchtende Menschen. Das ist viel einfacher kann man die Gleichung gar nicht machen. Und das zu bekämpfen geht aus einer deutschen Machtposition in Europa relativ gut, weil man tatsächlich Antikriegsrhetorik und Politik mal in den Vordergrund stellen könnte. Wird aber auch nicht gemacht. Jetzt sprechen wir über die Menschen, die in Deutschland sind. Was muss man machen? Naja, soziale Integration. So einfach ist das doch. So, du kannst die Wohnungsfrage lösen. Wie löst du die? Ein massiver Aufbau von kommunalem gemeinnützigen Wohnraum. That's fucking it. So, und der Grund, warum das nicht gemacht ist, ist, weil die Deutschen die privaten Wohnungseigentümer verteidigen. Die sagen, es wäre unfair, wenn der Staat Häuser besitzen würde, weil er ja viel günstigere Mieten veranlagen könnte. Die privaten Wohnungskonzerne könnten da gar nicht mit konkurrieren. Ja, so fucking what? So fucking what? Dafür hätten wir Wohnraum. Weil sich an einen Mietendeckel zu halten, ist als Staat relativ einfach. Ja. Und dann hast du sowas wie, keine Ahnung, du kannst Arbeit und Tarifbindung machen, auch für Menschen, die aus anderen Ländern hierhin geflüchtet sind. Ne? Du kannst diesen Sonderarbeitsmarkt für MigrantInnen kannst du entfernen. Das führt nämlich zu Lohndumping. Ne? So, wenn du prekäre Sonderarbeitsmärkte hast für Menschen, die geflüchtet sind und aus der Not heraus alles annehmen, was irgendwie ihnen geboten wird. So, ja, herzlichen Glückwunsch, dann schaffst du natürlich Lohndumping. Was du brauchst, ist eine Akzeptanz von Bildung und Qualifikation. Ne? Wir brauchen Integrationsbehörden, da laufen die Leute rein, dann werden die gefragt, nicht, warum verpissen sie sich wieder, sondern werden sie gefragt, okay, was können sie auf den Tisch legen, ne? Was haben sie? Haben sie irgendeinen Abschluss, haben sie irgendeine Ausbildung, haben sie irgendein Studium? Und dann gibt es dort Sprach- und Qualifizierungsprogramme, die zu einer Anerkennung sorgen. Ja? Weil wir wissen, und das sollte wirklich jeder wissen, Integration läuft über den Arbeitsmarkt.
Ich möchte die Folge jetzt hier zu Ende bringen, und weil ich heute auch nicht so viel Zeit habe.
Wir sind wirklich zu einer unchristlichen Zeit heute unterwegs.
Ja, das ist, ach, das. Halb so, diese Folge wird 4.30 Uhr aufgenommen. 4.30 Uhr, in der Nacht noch. Ne? So, ich möchte erstmal dir danken für deine Zeit, Karl, ne, dass du heute wieder hier warst und mit mir gemeinsam diese Folge aufgenommen hast. Vielen, vielen Dank. Wir möchten euch dann auf jeden Fall auch dafür danken, dass ihr mit am Start wart und das gehört habt. Und ich möchte einen letzten Satz vorlesen und damit direkt die Folge beenden.
Ich möchte noch Glazing betreiben zum Ende der Folge. Und zwar finde ich die Gottlos auf Mutter Jacke, die du trugst, diesen Zip-Hoodie, der sieht wirklich gut aus. Sehr gut.
Kommt. Soon.
Habe ich mir gedacht, weil du den getragen hast.
Ich trage mal die Samples. Jetzt aber zu Ende. Ich möchte noch einen Satz beitragen, und dann beende ich die Folge. Zitat: Israel begeht nach Auffassung der unabhängigen Untersuchungskommission der UN-Menschenrechtsrat im Gazastreifen einen Genozid.